Willkommen zum IP Courses Podcast, dem Podcast für gewerblichen Rechtsschutz.
Mein Name ist Lukas Fleischer. Heute spreche ich mit Michael Stadler über den Recherchenbericht und den Beginn der Prüfung. Hallo Michael.
Hallo Lukas. Ja, hier befinden wir uns in einer interessanten Phase des Verfahrens. Wir wissen jetzt zum ersten Mal Bescheid, was das Europäische Patentamt an Stand der Technik gefunden hat. Und jetzt müssen wir darauf reagieren. Hier gibt es einige Dinge, die man beachten muss und vieles, was man falsch machen kann.
Das heißt, die Anmeldung ist eingereicht, die Formalprüfung ist überstanden. Was macht denn jetzt das Amt und wie geht es dann weiter?
Zunächst einmal wird das Europäische Patentamt einen Recherchenbericht erstellen. Dafür sucht der Prüfer nach dem Stand der Technik, der relevant ist für die Anmeldung, also im Wesentlichen Dokumente. Das Amt, also der Prüfer, recherchiert aber nicht nur nach Dokumenten, sondern er gibt auch seine Einschätzung zur Patentierbarkeit zum Besten. Man nennt dieses Dokument, das da erstellt wird, auch den erweiterten europäischen Recherchenbericht. Dieser wird dann dem Anmelder zugestellt und der Anmelder kann sich entscheiden, ob er das Verfahren weiterführen will oder nicht. Wenn er weitermachen will, muss er an dieser Stelle einen Prüfungsantrag stellen und dafür eine Gebühr bezahlen. Und in der Regel muss er auch auf diesen erweiterten europäischen Recherchenbericht inhaltlich reagieren.
Es gibt also ein fest vorgeschriebenes Verfahren und eine Reihenfolge an Verfahrensschritten. Zuerst recherchiert das Patentamt, dann bildet es sich eine vorläufige Meinung und gibt eine schriftliche Stellungnahme dazu ab. Und dann entscheidet der Anmelder, wie bzw. ob es weitergeht und muss dann den Prüfungsantrag stellen. Wo finden sich denn die entsprechenden Regelungen für diese Schritte im EPÜ?
Zum einen haben wir da das Verfahrensrecht. Das regelt, was das Amt tun muss. In Artikel 92 EPÜ ist geregelt, dass das Amt recherchiert und einen Recherchenbericht erstellt. Dann haben wir Artikel 94, der regelt, wie die Prüfung der Anmeldung weitergeht. In der Ausführungsordnung ist das dann noch etwas detaillierter beschrieben. Da haben wir die Regel 70, die den Prüfungsantrag selbst betrifft. Die Regel 70a, die vorschreibt, dass man auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht antworten muss. Und schließlich Regel 71, die dann das Prüfungsverfahren näher beschreibt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer das materielle Recht im Hinterkopf behalten. Wir müssen uns ja auch Gedanken machen, ob wir ein Patent bekommen oder nicht. Hier geht es dann wieder um Neuheit, die wir in Artikel 54 finden, die erfinderische Tätigkeit in Artikel 56, aber auch das Änderungsrecht, das in Artikel 123 Absatz 2 geregelt ist.
Gehen wir jetzt also davon aus, wir haben eine Anmeldung für unseren Kaffeebecher eingereicht. Ich halte jetzt diesen erweiterten europäischen Recherchenbericht in Händen, der leider negativ ausgefallen ist und der Prüfer meint, die Patentansprüche seien nicht neu. Was muss ich denn jetzt tun, damit das Verfahren weitergeht und wie kann ich reagieren?
Zunächst einmal ist es aus formalen Gründen wichtig, Prüfungsantrag zu stellen. Sonst geht das Verfahren einfach nicht weiter und die Anmeldung geht unter. Dafür habe ich grundsätzlich eine Frist von 6 Monaten. Die Frist rechnet sich vom Tag der Veröffentlichung des Recherchenberichts im Europäischen Patentblatt.
Und wann wird dieser Recherchenbericht in der Regel veröffentlicht?
Veröffentlicht wird der Recherchenbericht frühestens 18 Monate nach dem Anmelde- oder Prioritätstag. Wenn das Europäische Patentamt schnell recherchiert, bekomme ich als Anmelder den Recherchenbericht schon früher. Ich habe dann als Anmelder entsprechend Zeit, mir zu überlegen, ob ich das Verfahren fortsetzen möchte oder nicht. Die Veröffentlichung des Recherchenberichts selbst, die passiert aber immer 18 Monate nach dem Anmeldetag, wenn die Recherche erst später fertiggestellt wird, eben erst dann.
Und jetzt also einfach zahlen die Prüfungsgebühr und das Verfahren geht weiter?
Nein, so einfach ist es meistens nicht. Der Anmelder muss sich in aller Regel auch inhaltlich mit dem erweiterten europäischen Recherchenbericht auseinandersetzen und schriftlich darauf reagieren. Das findet sich in Regel 70a und ist auch in den Prüfungsrichtlinien näher definiert.
Fassen wir so kurz zusammen. Damit also das Verfahren nach der Recherche weitergeht, muss man fristgerecht den Prüfungsantrag stellen und die entsprechenden Gebühren einzahlen. Das heißt, innerhalb von 6 Monaten nach der Veröffentlichung des Europäischen Recherchenberichts im Europäischen Patentblatt. Damit das Verfahren weiterläuft, muss man in dieser Frist eine Prüfungsgebühr zahlen und in der Regel auch inhaltlich auf den Europäischen Recherchenbericht reagieren. Nun zum Inhalt. Der Prüfer hat jetzt bei seiner Recherche einige Dokumente gefunden, die er im europäischen Recherchenbericht zitiert und die seiner Ansicht nach die Patentierung unseres Kaffeebechers nicht zulassen. Seiner Meinung nach nehmen sie den Anmeldungsgegenstand neuheitsschädlich vorweg. Der Mandant und Anmelder ist aber der Ansicht, seine Erfindung ist neu und erfinderisch. Kann es denn sein, dass sich der Prüfer bei seiner Beurteilung geirrt hat?
Ja, das ist sehr wohl möglich und eigentlich auch nicht allzu selten. Prüfer sind auch nur Menschen und haben nur einen begrenzten Zeitrahmen, den sie der Recherche und Beurteilung einer Anmeldung widmen können. Bin ich als Anmelder der Meinung, dass der Prüfer sich irrt, kann ich konfrontativ agieren und genau diesen Irrtum ansprechen. Ich kann dem Prüfer zum Beispiel zu verstehen geben, dass in seinem Prüfungsbescheid etwas unrichtig ist. Etwa, weil der Prüfer den Stand der Technik falsch versteht und deswegen irrtümlich glaubt, er fällt unter den Patentanspruch. Auch kann der Fall eintreten, dass der Prüfer den Patentanspruch einfach nicht richtig versteht. Dabei kann man auch Klarstellungen, also Änderungen im Patentanspruch selbst vornehmen, damit man mit dem Prüfer eine gemeinsame Verständnisbasis davon hat, was der Patentanspruch bedeutet. Und auf diesem Verständnis kann man dann aufbauen, um Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu argumentieren.
Das heißt, das Ergebnis des Prüfungsverfahrens steht nicht schon mit der Recherche und der Übermittlung des Recherchenberichts fest. Denn es kann durchaus passieren, dass ein Prüfer einige Sachen vielleicht nicht richtig versteht oder Dinge anders sieht als der Anmelder. In der Beantwortung des europäischen Recherchenberichts kann der Anmelder den Prüfer also auf falsche Begriffsverständnisse aufmerksam machen und seine eigene Ansicht in der Erwiderung darlegen. Manchmal ist es auch sinnvoll, dem Prüfer noch einmal die Erfindung genau zu erklären und aufzuzeigen, warum denn dieser Gegenstand tatsächlich anders zu interpretieren ist, als es der Prüfer getan hat. Darauf kann man dann eine Argumentation für die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit aufbauen. Oft haben wir die Situation, dass der Prüfer im Prüfungsbescheid oder im erweiterten europäischen Recherchenbericht die Ansicht vertritt, dass die Erfindung nicht neu ist. Der Anmelder versteht jetzt nicht, warum der Prüfer denn das so sieht und versucht hier Gründe oder gegebenenfalls Merkmale zu identifizieren und erklärt dir jetzt, warum seine Erfindung denn tatsächlich neu ist. Ist das überhaupt möglich? Und kann man solche Merkmale oder solche Gründe dann einfach im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt neu anführen?
Ja, das ist grundsätzlich möglich. Das eine ist, es kann sein, dass der Prüfer das betreffende Merkmal, von dem unser Anmelder oder Erfinder hier spricht, einfach übersehen hat oder ignoriert und dass der Patentanspruch, so wie er dasteht, tatsächlich neu ist. Sich also der Anmelder zu Recht über das Verhalten des Prüfers beschwert.
Das heißt also wieder Konfrontation mit dem Prüfer?
Ja, genau, das ist eben die eine Option. Ganz generell ist es aber so, dass der Prüfer seine Recherche ja immer nur auf die Patentansprüche fokussiert. Da primär auf den unabhängigen Patentanspruch. Und so kann es vorkommen, dass der Prüfer einen Gegenstand im Stand der Technik findet, der ganz anders aussieht, als sich der Erfinder seine Erfindung vorstellt. Und das ist für den Erfinder oder den Anmelder oft eigenartig. Es schaut komisch aus, dass man hier eine negative Feststellung bekommt, obwohl der in der Anmeldung beschriebene Gegenstand ja neu ist, ja anders aussieht als der Stand der Technik.
Es kann also sein, dass das Amt und der Anmelder aneinander vorbeireden, obwohl beide über dieselbe Anmeldung und dieselben Patentansprüche sprechen?
Ja, das kommt gar nicht so selten vor. Der Prüfer hat eben immer den Patentanspruch im Auge und will den beurteilen. Und wenn das Merkmal, mit dem man hier argumentiert, nicht oder noch nicht im Patentanspruch drinnen ist, dann hat der Prüfer mit seiner Argumentation grundsätzlich recht. Wenn man andere Merkmale oder andere Kombinationen von Merkmalen geprüft haben möchte, dann muss man eben andere Patentansprüche vorlegen und das kann man grundsätzlich im weiteren Verfahren auch machen.
Das heißt also, im Anmeldeverfahren prüft das Amt bzw. der Prüfer eigentlich nur die Patentansprüche bzw. jene Merkmalskombinationen, die in den Patentansprüchen enthalten sind. Das muss nicht immer das sein, was sich der Erfinder unter seiner Erfindung eigentlich vorgestellt hat. Möchte man jetzt als Anmelder oder als Erfinder, dass ein bestimmtes Merkmal geprüft wird, dann muss es auch im Patentanspruch stehen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was für Merkmale man denn aufnehmen sollte, um so einen Patentanspruch im Verfahren gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen.
Aus einer rein rechtlichen Betrachtung heraus muss man sich zunächst natürlich überlegen, was hat unsere Erfindung, was der Stand der Technik nicht hat. Und dieses Merkmal muss man in den eingereichten Anmeldungsunterlagen finden, denn neue Merkmale können an dieser Stelle nicht mehr eingefügt werden. Mit einem solchen Merkmal, das der Standardtechnik nicht zeigt, kann man jetzt Neuheit herstellen. Und wenn das Merkmal im Idealfall auch noch einen unerwarteten technischen Nutzen mit sich bringt, dann vielleicht sogar erfinderische Tätigkeit. In unserem Beispiel des Kaffeebechers könnte das etwa ein besonderer Schaumstoff sein, den man um den ursprünglichen Kaffeebecher herumwickelt.
Oft hat ja der Anmelder ein besonderes Merkmal identifiziert, auf das er sehr stolz ist und das er, von dem er meint, dass es seine Erfindung ausmacht. Sollten wir nicht dieses Merkmal dann nehmen, um uns abzugrenzen?
Grundsätzlich macht es schon Sinn, die Merkmale zu nehmen, die dem Anmelder wichtig sind. Also worauf er denn stolz ist. Und gerade bei der europäischen Eignungsprüfung teilt uns der Anmelder das ja auch immer genau mit, welcher Schutz ihm wichtig ist.
Aber ist das auch immer wirtschaftlich sinnvoll, dieses Merkmal zu nehmen?
Im Idealfall deckt mein Patentanspruch zunächst mein eigenes Produkt ab. Das heißt, ich beschränke mich nicht auf irgendein Merkmal, das möglicherweise in meinem Produkt gar nicht vorkommt, gar nicht verwirklicht ist. Ein zweites Kriterium ist es jetzt, dass das Merkmal nicht einfach umgehbar ist. Zum Beispiel, weil es so speziell ist, dass jeder potenzielle Konkurrent sofort 10 Möglichkeiten finden wird, dieses Merkmal nicht zu implementieren, dieses Merkmal eben zu umgehen.
Wenn ich also jetzt meinen Anspruch gegenüber dem Standardtechnik abgrenzen will, dann bringt mich das in eine schwierige Position. Denn einmal muss ich in meinen ursprünglich eingereichten Unterlagen ein Merkmal finden, das zumindest die Neuheit herstellt. Und andererseits darf ich mich nicht unnötig beschränken. Der Anmelder steht dabei aber in einem gewissen Konflikt. Denn er möchte einerseits einen breitestmöglichen Schutz haben, um Umgehungen so schwierig wie möglich zu machen. Aber andererseits muss dieses neue Merkmal auch die Neuheit herstellen und stellt somit jedenfalls eine gewisse Einschränkung oder Präzisierung dar. Jetzt haben wir die Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht eingereicht und den Prüfantrag gestellt. Wie geht denn das Verfahren jetzt weiter?
Nach der Stellung des Prüfungsantrags und unserer Reaktion auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht muss jetzt das Patentamt reagieren. Und das kann schon einmal ein paar Monate dauern. Wir müssen schauen, ob das Europäische Patentamt mit unseren Merkmalen, Argumenten und Änderungen zufrieden ist. Wenn das Patentamt findet, so wie wir unsere Anmeldung jetzt geändert haben und so wie wir unsere Argumente jetzt vorgebracht haben, ist eine Erteilung des Patents möglich, dann kann das Verfahren fortgesetzt werden und das Amt wird eine Mitteilung nach Regel 71.3 herausgeben. Das heißt, eine Mitteilung, in der die Erteilung eines Patents in Aussicht gestellt wird.
Jetzt wäre das natürlich der Best Case, dass wir das Patentamt sofort überzeugen können. Was passiert aber, wenn das Amt uns noch immer nicht glaubt und mit unserer Argumentation oder mit unseren Änderungen noch nicht zufrieden ist?
Wenn es für das Amt noch irgendeinen Grund gibt, das Patent nicht zu erteilen, dann wird es eine Mitteilung nach Artikel 94 herausgeben und das Prüfungsverfahren läuft eben weiter. Und diese Diskussion mit dem Patentamt, die kann grundsätzlich auch mehrmals hin und her gehen. Wenn man sich da nicht einigen kann und der Anmelder das will, muss das Amt theoretisch auch mündlich verhandeln. Ist das Amt aber am Ende immer noch der Meinung, dass die Anmeldung aus welchen Gründen auch immer nicht patentierbar ist, dann wird die Anmeldung im schlimmsten Fall zurückweisen.
Ist das Amt der Auffassung, dass alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind, führt es das Verfahren in Richtung Erteilung fort und gibt eine Mitteilung über die Erteilungsabsicht heraus. Ist das Amt mit den Anmeldungsunterlagen noch immer nicht zufrieden, gibt es eine weitere Mitteilung heraus und fordert den Anmelder zur Stellungnahme auf. Kann man das Patentamt nicht von der Patentierbarkeit überzeugen, dann wird die Anmeldung im schlimmsten Fall zurückgewiesen. Davor hat der Anmelder aber noch immer das Recht auf eine mündliche Verhandlung. Fassen wir also einmal noch kurz zusammen. Damit das Verfahren nach der Recherche und nach der Herausgabe des erweiterten europäischen Recherchenberichts fortgesetzt wird, muss der Anmelder einen Prüfungsantrag stellen, die Prüfungsgebühr zahlen und gegebenenfalls inhaltlich auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht reagieren. Wenn der erweiterte europäische Recherchenbericht negativ war, kann man entweder argumentieren, dass der Prüfer sich irrt und die Erfindung eigentlich patentierbar ist, oder der Anmelder kann ein neues Schutzbegehren verfolgen und seine Patentansprüche ändern und eine neue Argumentation aufbauen. Dabei sollte man Merkmale wählen, die einerseits die Neuheit herstellen und andererseits nicht allzu leicht zu umgehen sind. Beim Hinzufügen von neuen Merkmalen kommen jedoch nur solche in Frage, die auch in der ursprünglich eingereichten Anmeldung enthalten waren. Im Prüfungsverfahren entscheidet sich dann durch die Diskussion mit dem Patentamt, ob und in welcher Form ein Patentanspruch für gewährbar erachtet wird. Hierfür kann der Anmelder entweder versuchen, das Patentamt zunächst schriftlich oder im Rahmen einer mündlichen Verhandlung von der Patentierbarkeit seiner Erfindung zu überzeugen. Hat er Erfolg, dann wird das Patent erteilt und eine Mitteilung über die Erteilungsabsicht wird herausgegeben. Wenn dies nicht gelingt, dann wird die Anmeldung im schlimmsten Fall zurückgewiesen. Das war eine Folge zum Thema Recherchenbericht und Sachprüfung. Vielen Dank, Michael, und vielen Dank für Ihr Interesse.
Das war ein IP-Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.